herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute haben wir die Gewinner des Deutschen Logistikpreises 2022 zu Gast. Der Anlagenbauer SMS Group hat mit Boxbay ein automatisiertes Hochregallager für Container entwickelt, das sich bereits in einer Testanlage im Hafen von Dubai bewährt hat und in Kürze vielleicht auch schon in vielen weiteren Häfen dieser Welt zum Einsatz kommen wird. Wie Boxbay genau funktioniert, was das System alles kann, welche Vorteile sich daraus ergeben und wie sich das Ganze im Regelbetrieb rechnen soll, das erfahrt ihr heute von unseren beiden Gästen Volker Brück und Carsten Heide. Los geht's! Hallo Carsten, hallo Volker, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
Ja, danke schön.
Ja, hallo, grüß dich, Boris.
Grüßt euch, ihr und euer Team seid die stolzen Gewinner des Deutschen Logistikpreises 2022. Erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Wie fühlt sich's an? Ist man stolz drauf? Ist schon eine Sache, auf die man einigermaßen stolz sein kann, oder?
Ja, hundertprozentig. Das war auf jeden Fall ein wichtiger Meilenstein. Einmal in diesem Jahr für uns mit Boxbay. Und für die Technologie eine wesentliche Anerkennung aus so einer großen Branche, die ja doch auch maßgeblich Taktgeber ist für Innovationen.
Ja, und war es eine große Überraschung für euch oder wart ihr so siegessicher und so zuversichtlich und so mit so viel Selbstvertrauen ausgestattet, dass ihr den Gewinn, dass ihr den Sieg erwartet habt? Es war ja auch starke Konkurrenz, ne? Volkswagen als Konkurrenz und das Projekt da aus der Healthcare-Logistik im Klinikum Mannheim, das war eine ganz schöne ernstzunehmende Gegner.
Ja, auf jeden Fall, aber wir hatten schon eigentlich die ganze Zeit ein sehr gutes Gefühl und waren uns da natürlich nicht sicher, aber im Endeffekt was eine tolle Sache und auch ein verdienter Lohn für die ganze Arbeit in den letzten Jahren. Ne?
Ja, und als ich zum ersten Mal von dem Projekt gehört habe und habe Amova gehört, am SMS Group gehört, da musste ich erstmal googeln, muss ich ehrlich eingestehen, weil für mich war es nicht so ein Household Name, war mir nicht geläufig, so in der Logistik waren diese Namen und dieses Projekt noch nicht so wirklich präsent. Deshalb vielleicht geht es dem einen oder anderen Zuhörer auch so, könnt ihr uns mal einmal kurz den Hintergrund erklären von Amova, von SMS Group und von Boxbay, wie das Ganze zusammenpasst, wo ihr eigentlich herkommt. Ihr kommt aus der Metallindustrie, also nicht klassische Logistik, aber ihr habt eure Fühler ausgestreckt in dem Bereich Logistik, so habe ich es verstanden.
Ja, das ist in der Tat richtig. Ich glaube, das große verbindende Element ist die SMS Group GmbH. Das ist ein großer international tätiger Anlagenbaukonzern aus Deutschland, der seit seiner Gründung 1871 sehr viel technologische Entwicklungsarbeit gemacht hat in den Gebieten der Metallerzeugung und Herstellung, schwerpunktmäßig Stahl und Aluminium. Und wir als Firma Amova, wir sind 100-prozentige Tochter der SMS Group GmbH, waren in diesem Konzerngefüge schon immer im Bereich Logistik, für uns stellvertretend transportieren und lagern, tätig mit unseren Anlagen und Lösungen. Dabei unterscheiden wir uns aber sehr maßgeblich von der konventionellen, ich sage es jetzt mal, Distributionslogistik, weil wir ausschließlich im Bereich der Schwerlasten arbeiten. Das heißt, bei uns fangen die Einzelstückgrößen an unserer Güter bei ungefähr 2000 Kilogramm und gehen dann hoch bis deutlich über 40 Tonnen. Das entspricht verschiedenen Halbzeugen, wie wir sie in der Metallherstellung kennen. Und da sind wir zu Hause. Und an der Stelle haben wir natürlich dann auch den Brückenschlag gemacht in dem Bereich der Containerlogistik. Container haben ein durchschnittliches Gesamtbruttogewicht von 32,5 Tonnen. Also war da zumindest mal von den Gewichtsklassen schon eine gewisse Analogie da.
Und wie kam denn zum ersten Mal diese Idee? Also wie habt ihr irgendwann mal eine Brainstorming-Session outside the box gedacht und überlegt, wo man eure Technik noch weiterhin einsetzen kann? Oder sind Leute zu euch gekommen? Wie entstand denn diese Idee aus dem, was ihr traditionellerweise gemacht habt, da dann Hochregallager für Schwerlast im Bereich Containerlagerung zu machen?
Ja, das war wirklich so, dass wir dann vor ein paar Jahren überlegt haben, wie können wir unsere Erzeugnisse, unsere Produkte vielleicht in anderen Märkten noch etablieren und platzieren. Und dann war im Grunde genommen der Weg zum Container relativ einfach. Man kann sogar sagen, der Container ist für uns insofern einfacher gewesen, weil er ja immer standardisierte Abmessungen hat. Ne? Wohingegen bei den Produkten, die wir bis jetzt transportieren, sind die Abmessungen doch stark variierend. Und von daher war es eigentlich im Nachhinein naheliegend, dass wir bei dem Container gelandet sind dann.
Ja, aber nur weil sich eine bestimmte Technologie für einen anderen Bereich anbietet, heißt nicht zwingenderweise, dass der Bedarf für sowas auch da ist. Beschreib doch mal die Ausgangssituation in den Häfen, wo jetzt diese Technologie zum Einsatz kommt, welche Ausgangssituation da eigentlich herrscht und warum so ein System da Sinn macht und warum es da eingesetzt werden sollte.
Ja, wenn man den traditionellen, heute üblichen Container-Lagerverkehr in einem Hafen, Containerhafen sieht, stellt man auf jeden Fall fest, dass dort Container übereinander gestapelt werden. Das heißt, ein Container wird bündig und auch mit Kontakt auf den darunterliegenden Container in Form eines Stapels nach oben angeordnet. Das geschieht meistens durch irgendeine Form eines Containerkrans. Das kann ein schienengebundener Kran sein, das kann ein gummibereifter, sogenannter Rubber Tire Gantry Crane sein. Und letztendlich ist dann immer die Konsequenz, dass sich bei Stapeln an irgendeinem Punkt zu dem Problem komme, dass ich freiräumen muss, wenn ich Zugriff auf Container haben möchte, die sich nicht in der obersten Lagerebene befindet. Und das nimmt in den meisten Applikationen eine gewisse Anteil an Lagerkapazität, da ich ja so mein Lager nicht idealisiert 100% gleich maximale Stapelhöhe des Gransystems einlagern kann, sondern vielmehr muss ich immer eine gewisse Freiraumreserve haben, die ich eben zum Umlagern von Stapeln benötige. Das heißt, auf der einen Seite kann ich die Kapazität nicht vollständig nutzen und auf der anderen Seite habe ich immer unproduktive Bewegungen, indem ich dann umstaple oder freiräume. Und dieser Grad an unproduktiven Bewegungen ist, wenn man sich dann mit dem Thema beschäftigt, doch erstaunlich hoch. Das kann man grob so sagen, dass man mit Sicherheit irgendwo im allgemeinen Durchschnitt zwischen 30% und 60% unproduktiver Bewegungen für so einen Hafenlagerbetrieb hat. Und das sind natürlich Punkte, wo wir uns dann natürlich auch herausgefordert gefühlt haben und haben dann gesagt, naja, das muss aber doch auch irgendwie gehen, dass es einmal keine Freiräumbewegungen mehr gibt und dass man natürlich dann daraus resultierend auch höher stapeln kann.
Und habt ihr dann als nächstes erstmal so im stillen Kämmerlein bei euch da im Betrieb erstmal ausprobiert, wie man so einen Container bewegen könnte? Oder seid ihr sofort an die Industrie herangetreten, an Hafenbetreiber und habt Piloten oder die erste Prototypen gemeinsam mit der Industrie entwickelt? Oder wie seid ihr da vorgegangen?
Also wir sind in der Tat nicht sofort eingestiegen mit dem Bau eines Pilotsystems in der Realität, da wir natürlich sicherlich Branchenneulinge waren, haben wir nach ersten internen Überlegungen eigentlich schnell den Kontakt in die Industrie gesucht, haben unsere prinzipiellen Ideen dort vorgestellt und haben natürlich auch aus dem Feedback, was man dann dort erhalten hat, auch wieder unsere Designs und unsere Technologie natürlich auch ein Stück weit angepasst, bis sie dann in einer Situation oder in einem Entwicklungsstand waren, wie sie dann glücklicherweise zusammen mit dem Partner DP World als Erstanlage dann auch tatsächlich realisiert sind. Also für uns war immer wichtig, zum einen unsere Expertise aus dem Bereich Schwerlasten einzubringen, aber auch auf der anderen Seite die Bedürfnisse der Industrie da auch zu verstehen und auch Lösungen zu generieren, die auch da mit hohem Nutzen anwendbar sind.
Mhm. Du hast eben erwähnt, es wurden Anpassungen gemacht, das macht auch Sinn. Welche Anpassungen wurden konkret gemacht und wie sieht dieses System heute aus, was heute so in Dubai, können wir gleich nochmal im Detail drauf eingehen, dieses Pilotprojekt, was an den Start gebracht hat, für das ihr auch den Preis gewonnen habt. Wie sieht diese Anlage konkret aus?
Ja, das kann man ganz klar so sagen. Es gibt da zwei ganz maßgebliche technologische Schritte, die wir in der Evolution Hochregallager für schwere Lasten vorgenommen haben. Der Carsten hat ja eingangs gesagt, in der Metallindustrie sehen alle Güter sehr unterschiedlich aus. Das orientiert sich in erster Linie an der Abmessung aus den Produkten, die dort produziert werden. Da gibt es hohe Varianzen. Der Container ist standardisiert. Er besitzt vorgesehene Aufnahmepunkte, die sogenannten Eckbeschläge, die sich an allen 8 Ecken des Containers oben und unten befinden. Und wir haben zwar erst gedacht, den Container von unten zu greifen, ähnlich wie in einem normalen Europaletten-Logistik-Hochregallager, aber wir sind dann hinterher von der Industrie auch überzeugt worden, auf die konventionellen Verriegelungstechniken auf den oberen Eckbeschlägen zu gehen. Das war jetzt der erste Entwicklungsschwerpunkt, dass wir dort geeignete Teleskopsysteme an unseren RBGs entwickelt haben, die dort auch eine flexible Lagerung mit einer Twistlock-Verriegelung dann einsetzen. Das war mit Sicherheit eine große Neuerung. Und die andere Neuerung bezieht sich so ein bisschen auf die Gesamtlogistik. Und Carsten hatte die gute Idee, letztendlich die RBGs so zu gestalten, dass man dort aus der Fahrebene heraus nach unten durchstapeln kann. Das heißt also, so ein Regalbediengerät fährt klassischerweise auf einer Fahrschiene, die auf dem Boden befestigt ist, und an dem oberen Ende des Mastes befindet sich dann immer eine Führungsschiene, die die Stabilität des Geräts bei den Bewegungen gewährleistet. Und wir haben halt ein System entwickelt, was in der Lage ist, unterhalb der Fahrschienenanlage dann noch zu stapeln von oben. Das heißt, wir tauchen mit unserer Hubbühne an dem RBG zwischen den beiden Fahrschienen nach unten durch und sind dann auch in der Lage, somit, ich sag mal, Übergabepunkte zu realisieren, die das Lager unterqueren. Und mit der technischen Eigenschaft sind wir dann auch in der Lage, mit einem beliebigen Fördersystem das ganze Hochregallager zu unterqueren und somit nicht nur Schnittstellen an den beiden Schmalseiten am Anfang und am Ende des Lagers zu realisieren, sondern auch über die Längsrichtung und dann eine Querverteilung zwischen den einzelnen Gassen zu machen. Und das schafft extrem viel Flexibilität, denn wenn man sowas einsetzt, klingt es einem fast eine hundertprozentig homogene Auslastung eines solchen Systems zu haben, was natürlich die Gesamtproduktivität sehr weit nach oben bringt.
Macht Sinn. Jetzt habe ich ein paar Stichwörter gehört, die vielleicht so die einzelnen Elemente dieses Gesamtsystems darstellen. Ich habe Hochregallager gehört, ich habe Regalbediengeräte gehört, ich habe Palettentransportsysteme gehört. Wahrscheinlich gibt es noch ein WMS-System, das das Ganze irgendwie verbindet und das Ganze auch gesteuert werden kann. Vielleicht können wir auf diese einzelnen Punkte nochmal eingehen, um wirklich die markanten Merkmale dieser einzelnen Systeme oder Elemente zu beschreiben. Vielleicht angefangen mit dem Hochregallager, dass ich Sie da mal vorstellen kann. Wir werden auf alle Fälle nochmal einen Link in den Shownotes hinterlassen mit einem Video dazu, mit ein paar Aufnahmen, weil es ist eine Sache, es zu beschreiben, das andere, das in live zu sehen. Und da gibt es ganz tolle Aufnahmen, die das Ganze ein bisschen anschaulich machen. Aber vielleicht nochmal als Beschreibung jetzt für die Zuhörer. Wie sieht konkret dieses Hochregallager aus?
Ja gut, ein Hochregallager ist also ein in sich homogenes Gebäude, was mehrere hundert Meter lang ist. Und in unserem Fall können wir dort 11 Containerebenen übereinander lagern. Das heißt, wir sprechen über eine Gebäudehöhe von ca. 50 Meter. Die Regalbediengeräte, die innerhalb dieses Hochregallagers fahren in einer Gasse, und in einer Gasse können also typischerweise ein oder zwei Regalbediengeräte arbeiten. Und über die Breite des Gebäudes gesehen können dann ja x-beliebig viele Regalbediengeräte, also Gassen, nebeneinander angeordnet werden. Also das ganze Gebäude ist insofern skalierbar im Bezug auf die Länge und auf die Breite.
Zur Lagerung der Container. Das muss man sich so vorstellen. Wir haben vertikale Stützen. Was wir nicht haben, sind im Prinzip Fachböden, die jetzt horizontal Aufnahmen für Lagergüter bieten, wie zum Beispiel in einem Bücherregal. Wie hier hätten wir jetzt im Prinzip nur die Stützen als analogon Bücherregal Seitenwände, die dann kurze Konsolen haben, wo der Container dann quasi mit seinen äußeren Eckbeschlägen aufgesetzt wird. Ansonsten ist der Container in dem Lager dann mehr oder weniger freischwebend angeordnet. Das ist letztendlich deswegen passiert, weil der Container von sich aus eigenformstabil ist. Er ist also so konstruiert, dass er seine Form beibehält, auch bei hohen Kräften. Wir haben ja eben erfahren, dass die übereinander gestapelt werden. Und wenn die auf einem großen Containerschiff sind, dann wird teilweise bis zu 10 Container übereinander gestapelt, wobei dann noch die dynamische Krafteinwirkung durch Schiffsbewegung quasi on top auf die Belastungen kommt, so dass der Container selber schon mal stabil ist. Das heißt, auf der anderen Seite, wir können dann im Lager quasi die Böden weglassen. Das bringt der Container von alleine mit. Ja, und so gesehen werden die Container dann nur eingehangen, wobei hängen jetzt nicht genau der richtige Begriff ist. Die stehen ja auf der Unterseite auf. Aber dass man sich das mal vorstellt, wir haben eben versucht, die gesamte Stahlbaustruktur gewichtsoptimierend zu bauen, indem wir dann eben auf Fachböden ganz verzichten.
Mhm. Und vielleicht noch mal ein bisschen zum Prozedere, wie das jetzt da in Dubai bei diesem konkreten Fall abläuft, wie die Container von der einen Seite beladen werden und wie sie dann auf der anderen Seite sozusagen aus dem System wieder entnommen werden und was für Fahrzeuge zum Einsatz kommen und wie das Ganze sozusagen im Tagesablauf da funktioniert.
In Dubai ist das so, dass man auf der Wasserseite, das heißt die Versorgung des Kais, sogenannte Straddle Carrier einsetzt. Das sind Portal-Hochhubwagen, wie sie ihn im Hochdeutschen dann heißen würden. Das sind Fahrzeuge, die selber einen Containerspreader haben, dann ein Fahrwerk, was einigermaßen stützenförmig ausgeführt ist. Die können einen Container überfahren und dann den Container selbsttätig greifen und dann auf einer entsprechenden Ablage oder auf dem Boden dann selber wieder abstellen. Die heutigen Straddle Carrier sind in der Lage, 3 Container übereinander zu stapeln. Das ist dann der Fall, wenn Sie das Fahrzeug auch gleichzeitig für den Lagerbetrieb nehmen. Kleinere Ausführungen, die sogenannten 1-über-1 Fahrzeuge, sogenannte Shuttle Carrier, sind dann eher für den Transport gedacht. Das ist auch in unserem Fall so. Und dieses Fahrzeug findet dann bei uns am Gassenende, das heißt auf der schmalen Frontseite des Lagers, quasi pro Gasse 2 Übergabepositionen, wo das Fahrzeug in der Lage ist, eine bodenbefestigte Ablage anzufahren und einen Container dort abzustellen. Und das ist ein Stahlgestell, da wird der Container ungefähr auf 2 Meter Höhe abgelegt. Dann verlässt das Fahrzeug diesen Bereich. Der ist dann befahrbar für das Regalbediengerät. Und das Regalbediengerät hat dann die Möglichkeit, von dieser Ablage den Container wieder aufzunehmen und dann in das Lager zu verbringen. Somit hätte man an der Stelle den wasserseitigen Transport abgebildet. Gleichzeitig gibt's auf der Langseite des Lagers eine sogenannte LKW-Schnittstelle. Dort haben wir unterqueren des Lagers einen Palettentransport, der selbstfahrende Paletten beinhaltet, die sich auf Fahrschienen bewegen. Die Paletten bleiben unter der Gassenmitte stehen. Und wir hatten ja eben schon ausgeführt, dass wir in der Lage sind, Objekte zu beladen mit dem Regalbediengerät, die sich unterhalb der Fahrschienenebene befinden. Das geschieht eben genau in diesem Palettenumlauf. Wir würden dann auf eine wartende Palette einen Container abgeben. Die Palette fährt dann unter dem Lager durch, bis sie nach außen kommt, auf die Längsseite des Lagers. Und dort befindet sich ein konventioneller, automatisierter Containerkran, ein Portalkran, ortsfester, der letztendlich den Container dann von der Palette abhebt und auf eine von 4 LKW-Beladespuren verbringt, wo dann ein LKW wartet und dann mit dem Container beladen wird. Die landseitige Anlieferung würde dann eben umgekehrt ablaufen. Das heißt, der LKW würde den Container anliefern zu dem Kran. Der Kran würde den Container von dem LKW abladen. Das geschieht vollautomatisch. Und würde das auf den Palettenumlauf setzen und die Palette würde das intern ins Lager transportieren. In Dubai gibt es 2 Gassen. Wenn es jetzt mehrere Gassen sind, sind alle Gassen für die Palette erreichbar. Und an der Zielgasse findet dann wieder die Einlagerung statt, indem das Regalbediengerät dort den Container von der Palette abnimmt und dann irgendwo in die Regalstruktur einlagert. Und somit haben Sie dann einen Kreislauf zwischen landseitiger Ein- und Auslagerung, dem Lager selber, wo der Container verbleibt, bis er aufs Schiff kommt, und dann die Anbindung an die Wasserseite.
Und das Ganze funktioniert vollautomatisiert, das heißt, es gibt keine Person, die das Ganze bedienen muss, es ist keine Belegschaft, die da irgendwie vor Ort ist, sondern das wird alles über eine Software von wo gesteuert? Wie darf ich mir das vorstellen? Wie ist diese, vielleicht können wir gleich noch über dieses WMS sprechen, das Warehouse Management System, was das Ganze auch zum Laufen bringt und das Ganze koordiniert, aber wie sieht diese Schnittstelle aus und wer bedient das, wo findet das statt?
Ja, traditionell würde sowas jetzt in einem zentralisierten Leitstand stattfinden, wo der gesamte Terminalbetrieb dann koordiniert wird. In Dubai ist das noch der Einfachhalbheiter direkt am Lager untergebracht. Aber die prinzipielle Struktur lässt das eben zu, dass das auch jetzt kilometerweit von der Anlage entfernt in einem zentralen Verwaltungs- und Betriebsgebäude passiert, wo letztendlich diese ganze Bedienung, Überwachung dann letztendlich räumlich zusammengefasst ist. Die Konzepte gibt es ja schon auch für andere automatisierte Terminals, wo Lager und Kaikrane von so einer Einrichtung ferngesteuert werden. Das Gleiche ist auch mit unserem System möglich. Wir unterstützen auch die Fernsteuerung unserer Regalbediengeräte in bestimmten Betriebssituationen für Wartungszwecke oder Störungsbeseitigung. Und insofern sind wir da auch vollkommen up to date.
Gab es denn bestimmte Aspekte in Bezug auf dieses Projekt, die auf dem Reißbrett zu Hause in Deutschland in der Planung hervorragend plausibel aussahen und klangen und dann aber in der Realität versagt haben? Gibt es ein paar Beispiele, wo ihr wirklich Anpassungen machen musstet, was auf dem Reißbrett toll aussah, was aber in der Realität nicht so funktioniert hat, wie ihr euch das erhofft hattet?
Also das Erschreckende für uns war, dass dieser Fall so nicht wirklich eingetreten ist. Mhm. Also die kritischen Komponenten, wo wir eben drüber gesprochen haben, das Stapeln nach unten, das Design des Stahlbaus, das Aufnehmen und Hantieren des Containers hat also einwandfrei funktioniert. Natürlich ist es in der Tat so, dass es bei einem solchen Nullseriensystem immer natürlich Lerneffekte gibt. Wir haben eine ganze Reihe Dinge auch teilweise alternativ ausgeführt bei der Realisierung. Also wir haben unterschiedliche, zum Beispiel Datenübertragungssysteme eingesetzt zwischen der stationären Landseite und den fahrenden Regalbediengeräten. Da haben wir halt experimentiert, welche Systeme da am besten sind. Wir haben viel, ich sage es jetzt mal euphemistisch ausgedrückt, viel gelernt über den Einsatz von Sensoren in maritimen Randbedingungen. Mhm. Wir haben ja das Gebäude offen gelassen. Das ist nicht der Standard, das möchte ich hier auch noch sagen. Normalerweise sind Hochregallager verkleidet mit einer Fassade. Die haben wir aber hier bewusst weggelassen, weil sonst hätten wir ja auch nicht zeigen können, was unsere Idee und das Funktionsprinzip ist. Aber die fehlende Fassade hat natürlich auch zu einem höheren Aufkommen von Verschmutzungen geführt, die dann teilweise auch die Sensorik nachhaltig negativ beeinflusst haben. Ja, also da gibt es auf jeden Fall eine ganze Reihe von Anpassungen für die Zukunft, wo man das noch weiter optimiert.
Ja, was sind denn sowieso, abgesehen davon, weitere Aspekte, die diesen Container-Terminal in Dubai besonders machen? Ist das repräsentativ für andere Terminals oder waren es einfache Voraussetzungen, schwere Voraussetzungen? Beispielsweise in dem Video sieht es so aus, als wenn da so eine Art Greenfield wäre, als wenn ihr viel, viel Platz habt und ihr könntet da sozusagen mit viel Freiraum, viel, viel Platz zur Verfügung da sowas hinbauen. Wird jetzt in Hamburg oder in Bremerhaven, keine Ahnung, oder in Rotterdam oder in Antwerpen vielleicht anders sein. Sag bitte ein paar Dinge über den Standort Dubai selber, was den so besonders macht, ob das repräsentativ ist, auch für andere Situationen, die ihr vielleicht in anderen Häfen vorfinden würdet.
Also man kann sehen, dass es wichtig ist, die große Varianz in möglichen Lösungen mit einem Boxbay HBS zu verstehen. Das heißt, wir haben ja eine hohe Skalierbarkeit. Hier in Dubai war ja die Grundidee, mit einem relativ kleinen Setup anzufangen und die Anlage sukzessive in eine wirklich große Anlage zu erweitern. Das ist eigentlich nach wie vor noch ein möglicher Aspekt für eine zukünftige Entwicklung, die dann eben auch für den Standort gesprochen hat, weil das eben ein zukünftiges Ausbauprojekt ist im Konzern DP World. Die andere Aussage ist natürlich, es ist eben so, dass wenn Platzverhältnisse beschränkt sind, natürlich Boxbay die erste Wahl ist. Ja, die ist deswegen die erste Wahl, weil unser Footprint, und der Footprint bezieht sich natürlich auch für die Errichtung eines Boxbay-Systems, dass die natürlich sehr mit sehr geringem Flächenverbrauch verbunden ist. Und wir sehen uns eigentlich gerade auch sehr stark im Bereich Brownfield, wo man dann sukzessive ein existierendes System, meinetwegen ein RTG-Lager oder ein Straddle-Carrier-System, in ein System mit einer höheren Lagerdichte transferieren kann. Und das kann man mit uns sehr, sehr gut machen, weil wir für einen initialen Ausbauschritt nur sehr minimale Beeinflussung des laufenden Terminalbetriebs haben und dass wir schon nach einer Baustufe, die überschaubar sein kann, ein deutliches Plus an Kapazität dann bringen, was alle weitere Schritte dann maßgeblich auch positiv unterstützt.
Ich glaube, die Frage, die sich die meisten Beobachter, die meisten Zuhörer vielleicht stellen, ist die, oh Mensch, die Anlage sieht sehr, sehr teuer aus. Es ist eine wahrscheinlich besonders große Investition und die muss ich erstmal rechnen. Wie rechnet sich traditionellerweise dieser Business Case? Kannst du uns mal so exemplarisch vorrechnen, wie ein Hafenbetreiber diesen Business Case durchrechnen würde, um so eine Investition zu rechtfertigen?
Also wir haben auf jeden Fall zwei ganz elementare Säulen, die die Wirtschaftlichkeit einer solchen Lösung darstellen. Das eine, wir haben es schon gesagt, ist natürlich die immense Verdichtung von Durchsatz und Lagerkapazität. Das heißt, wir fassen ja im Schnitt, wenn man jetzt existierende Systeme betrachtet, im Vergleich alles um den Faktor 3 kleiner. Das heißt, wir gewinnen mit dem Einsatz eines solchen Systems zusätzlich auf der einen Seite entweder Platz oder ein deutliches Plus an Kapazität. Das heißt aber natürlich auch im Umkehrschluss, Platz und Kapazität müssen immer maßgebliche Faktoren sein für ein Business Case eines Hochregallagers. Also wenn ich beliebig viel Platz habe, den ich mir unter günstigen wirtschaftlichen Randbedingungen generieren kann, ich denke jetzt mal an verschiedene Punkte im Mittleren Osten, wenn wir Ägypten sehen am Roten Meer, wenn ich da ein Stück aus der Sahara gewinne als Terminalfläche, dann bietet sich Boxbay nicht zwingend an als Lösung für ein Container-Terminal in so einem Use-Case, weil die wirklich schnell verfügbare und günstig verfügbare Fläche natürlich keinen adäquaten Gegenwert in so einem Business Case hat. Überlegen wir uns das aber für einen anderen Standort und bleiben wir auch mal bei einer deutschen Hafenstadt wie Hamburg. Da gibt es Diskussionen über die Westerweiterung des Hafens. Das ist jetzt auch mal, wenn man es wirklich ganz losgelöst von Betriebskonzepten betrachtet, aber das sind ja Vorgänge, die laufen 20 Jahre, kosten also Unsummen an Geld und natürlich auch an Ressourcen und Energie, um letztendlich einen größeren Anteil an Hektar Fläche zusätzlich für den Hafen zu gewinnen. Aber da haben sie natürlich eine ganz andere Wertigkeit von Platz beziehungsweise Platzersparnis, die sie natürlich wiederum in entweder zusätzliche Container-Terminal-Kapazität oder in andere Geschäftsfelder dann stecken können. Und da sehen wir uns ganz stark, also immer bei dem Thema Maximierung der bestehenden Assets, Kaimauerlänge, Terminalfläche und natürlich bei den Themen betriebliche Effizienz, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, aber es ist natürlich so, indem wir keine unproduktiven Moves machen, sind wir ohnehin einfach systembedingt günstiger, weil da, wo andere 3 oder 4 Moves machen, machen wir eben nur 2. Und die Energie und Verschleiß und die Anzahl von Equipment, die Sie dafür brauchen, die müssen Sie bei uns natürlich nicht investieren. Und darüber hinaus setzen wir natürlich auf fortschrittliche Technologien. Wir sind durchgängig elektrisch angetrieben. Wir haben eine extrem hohe Systemeffizienz in unseren Antrieben und Rückspeisungen. Und wir bringen natürlich mit einem HBS auch immer gleich die passende Solaranlage mit, die wir dann auf unserem Dach montieren, die uns auch selber auskömmlich mit Energie versorgen kann. Zumindest in der Gesamtbilanz. Und so wird natürlich dann auch für eine ganze Reihe von Häfen der Use Case sehr schnell wirtschaftlich.
Ja, ich habe gesehen, in Dubai wurden auch diese Photovoltaik-Module benutzt. Ist das System da komplett autark? Ich meine, das sind natürlich ideale Voraussetzungen, viel Sonnenschein und da kann viel Elektrizität über Photovoltaik erzeugt werden. Ist das komplett autark? Das heißt, diese gesamte Anlage kann sich über diese existierende Photovoltaikanlage dort speisen?
Also in der energetischen Gesamtbilanz auf jeden Fall. Mit Solaranlagen hat es ja immer natürlich das Problem, dass es nachts keine Energieversorgung gibt. Und ja, dann ist es natürlich immer die Frage, setze ich jetzt auf Speichertechnologien oder habe ich eine Gesamt-Usage im Terminal oder gehe ich mit einer Einspeisung ins öffentliche Netz und refinanziere mir dann den Energiebedarf in der Nacht.
Und in anderen Breitengraden, in anderen Regionen, wie meine in Hamburg oder Antwerpen, da sieht es ein bisschen anders aus. Da ist die Energiebilanz nicht ganz so positiv, aber...
Also ich will hier einschreiten. Also es ist über eine sehr weite Spanne auf dem Globus wirtschaftlich. Ja, also ich sage, in Hamburg haben sie noch ungefähr 1 Kilowattstunde pro Quadratmeter Energie die sie über eine Solaranlage gewinnen können. Und das ist dann für den Betrieb unserer Anlage eigentlich auch energetisch in der Bilanz ausreichend. Das Einzige, wo es nicht geht, ist dann in Skandinavien, wo dann die Lichtemissionen dann zu niedrig sind. Aber die Grenze, die kommt eigentlich relativ spät. Natürlich ist das in Dubai und in der Sahara-Region, afrikanischen Küsten, natürlich um Größenordnung größer, aber die Bandbreite an Überschüssen ist dann einfach auch nur ein Vielfaches von dem, was wir haben.
Wie soll es denn jetzt konkret weitergehen, sowohl mit dem Projekt in Dubai als auch mit neuen Projekten, die als nächstes angestoßen werden?
Ja, ich gucke mal meinen Kollegen an. Natürlich meine die Frage, die eher so in meinen Aufgabenbereich fällt, deswegen will ich die auch beantworten. Es ist so, dass wir Mitte letzten Jahres zusammen mit unserem Joint-Venture-Partner TP World festgestellt haben, dass diese Boxbay HBS-Technologie industrietauglich ist und haben darauf basierend dann auch unser Marketing in unabhängige Märkte verstärkt. Da haben wir natürlich auch sehr positive Reaktionen bekommen und sind dort mit einer Vielzahl von potenziellen Kunden nun im Gespräch über verschiedene Projekte. Wir haben auch mit Firma TP World einige interne Projekte, wo TP World die Verwendung von Boxbay-Systemen untersucht, sodass wir da eigentlich eine sehr gute Entwicklung unserer Geschäftsaktivitäten sehen. Gleichzeitig haben wir unser Produktportfolio weiter abgerundet. Was Sie in Dubai halt sehen, ist eine Lösung für die eben beschriebenen Transportsysteme. Wir haben vom Struggle Carrier gesprochen. Wir haben vom LKW-An- und Ablieferungssystem gesprochen. Auch hier haben wir jetzt unser Lösungsportfolio soweit um Alternativen ergänzt, dass wir beispielsweise mit unserer Top-Grid-Lösung das Lager direkt mit Terminal-Trucks oder automatischen Fahrzeugen wie AGVs unterfahren können. Das führt nochmal zu einer deutlichen Durchsatzsteigerung. Und gleichzeitig haben wir auch Lösungen für reine Systeme, die ausschließlich Leercontainer lagern, so dass wir da sagen können, wir werden da auch mit unserem Lösungsportfolio breiter, so dass wir letztendlich den Markt sehr gut versorgen können.
Es sind die Ambitionen, dass sich Hafenbetreiber zu 100% auf so ein Hochseeregallager verlassen, oder macht es auch Sinn, das irgendwie parallel zu fahren, dass man sowohl traditionelle Stechflächen als auch Hochregallager hat und das beide kombiniert? Hat das Vorteile, oder würde man im Idealfall alles durch Hochregallager ersetzen?
Also für die Projekte oder Aufgabenstellungen, wo der Use Case für ein Boxbay natürlich positiv ist, ist es natürlich klar, dass man das auch vollständig mit Boxbay machen kann. Aber Sie haben ja zu Recht eben das sehr weite Feld angesprochen von Brownfield-Projekten, wo also dann moderne Elemente eines Terminals sicherlich mit einem Boxbay gebaut werden können. Und da haben Sie ja dann zumindest phasenweise einen Mich- oder Ergänzungsbetrieb mit einer existierenden Infrastruktur, was wir aber sehr gut können. Und das sehen wir natürlich auch als ein Szenario, was sich relativ häufig einstellen wird.
Und was sind so Bereiche, wo ihr glaubt, wo sich das System in den kommenden Jahren noch substanziell weiterentwickeln wird? Also heute, 2022, sieht das System so aus, aber in 5 Jahren ist schon vielleicht viel mehr möglich. Was sind so die Entwicklungsfelder? Was sind auch so Potenziale, wo man das Gesamtsystem noch signifikant verbessern könnte?
Also ich denke, ich habe eben mit den beiden Ansätzen die wesentlichen Entwicklungsstufen schon beschrieben. Ja. Es ist mit Sicherheit so, dass es natürlich immer noch feingliedrige Optimierung geben wird. Das ganze Konzept selber wird, denke ich, sich nicht mehr grundlegend ändern, ja, weil die Vorteile und die technologische Entwicklung einfach schon auf Ergebnissen und auf einem Niveau ist, was auf jeden Fall einen deutlichen innovativen Fortschritt darstellt, sodass ich das eigentlich ein Stück weit ausschließen will. Also ich glaube nicht, dass man in 5 Jahren irgendwie ein vollständig anderes Lager sieht, wenn man natürlich diese Entwicklung Topgrid, die ich eben beschrieben habe, Leercontainerlager, Hybridform aus den Systemen dann resultierend mit in so eine Betrachtung einbezieht. Mhm. Also wir werden nicht in 5 Jahren wieder irgendeine ganz andere Technologie haben oder bevorzugen. Also dafür ist das, was heute da verfügbar ist, schon sehr weitgehend optimiert.
Ja, ist denn zu erwarten, dass sich der Wettbewerb in diesem Bereich verschärfen wird? Also wird es in Zukunft vielleicht noch eine ganze Handvoll an verschiedenen Anbietern geben, die Ähnliches machen? Oder habt ihr entsprechend mit Patenten und so weiter abgesichert, sodass ihr da freie Fahrt habt sozusagen?
Also ohne da jetzt zu weit nach vorne zu treten, sind die wesentlichen Lösungselemente, auf denen unsere Technologie basiert, patentiert oder als Patent angemeldet, sodass eine direkte Konkurrenzsituation da nicht auftreten wird. Ja, es gibt und gab in der Vergangenheit schon andere Lösungsansätze für regalbasierte Containerlagerung, aber die hatten alle systemimmanente Nachteile. Aus dem Grund haben die sich bis heute nicht durchgesetzt. Und da sehen wir uns ganz klar in einer differenzierten Situation, dass wir da mehr Vorteile haben, sodass wir an der Stelle die Entwicklung dort sehr gelassen betrachten.
Und wenn jetzt die Zeit nach vorne spult und wenn alles nach eurem Plan läuft, in 10 Jahren, wie viele Häfen auf der Welt sind dann ausgestattet mit Boxbay-Anlagen?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben ja natürlich leider erfahren müssen, mit Corona und dem Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, dass sich Randbedingungen auch sehr schnell ändern. Wenn ich jetzt unsere Use Cases und Zielkunden so betrachte, gehe ich davon aus, dass in den nächsten 10 Jahren irgendwie zwischen 7 und 12 größere Anlagen da gebaut werden können. Das ist natürlich jetzt meine rein hypothetische persönliche Meinung. Vieles wird da die Realität dann auch zeigen. Aber ich denke, unter den genannten Randbedingungen, hohe Verdichtung an Flächeneffizienz und Durchsatz, niedrige Betriebskosten für Bereiche, wo Arbeitskosten und qualifizierte Mitarbeiter sehr teuer sind, ist das eine wirklich gute Lösung. Und deswegen bin ich da auch sehr optimistisch, dass sich das in der Zukunft auch so darstellen wird. Es ist natürlich nicht unsere Kernaussage, dass wir jetzt jedes Container-Terminal auf der Welt mit Boxbay ausstatten oder ausgestattet sehen, weil dafür haben wir ganz eindeutige Positivfaktoren, die erst zum Tragen kommen müssen, um das wirtschaftlich darzustellen. Das ist dann eben nicht 100% aller Terminal-Anwendungen.
Ja, und in Deutschland hast du Hamburg schon erwähnt, das eventuell Potenzial haben könnte. Wie sieht es mit weiteren Häfen aus? Ich denke an Bremerhaven oder Wilhelmshaven beispielsweise. Ist da Potenzial oder eher nicht?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die man besser an die Betreiber stellt. Ich denke, Wilhelmshaven.
Die hören zu, deswegen.
Wilhelmshaven, die, ich sag mal, ist ja erst vor einiger Zeit errichtet worden. Die haben natürlich ihre Konzepte, wie Umbaukonzepte in den anderen deutschen Häfen aussehen. Ich sag mal, da bietet sich natürlich ein automatisches System an, was auch eine hohe Flächeneffizienz bringt. Und da wird man schauen, inwieweit wir da attraktiv sind, um dort gegebenenfalls betrachtet zu werden.
Es bleibt also spannend. Ich wünsche auf jeden Fall viel, viel Erfolg beim Übergang vom ersten funktionierenden Projekt in Dubai bis Projekte in die ganze Welt. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg dabei und herzlichen Glückwunsch nochmal zum wohlverdienten Gewinn des Deutschen Logistikpreises und schön, dass ihr heute dabei wart, ihr beiden. Danke euch.
Ja, wir danken auch und nochmal auch unseren Dank für die Anerkennung mit dem wirklich innovativen und ich sag mal, Highlight des Logistikpreises, den man an uns dann verliehen hat.
Sehr verdient.
Vielen Dank.
So, das war der BVL-Podcast mit den Gewinnern des Deutschen Logistikpreises 2022. Ich hoffe, ihr habt wieder mal einiges dazugelernt und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.